Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen haben gerade gesehen, eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Und ich dachte, ich hätte uns eine Komödie ausgesucht. Und jetzt bin ich total verwirrt.
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, wer das Label Komödie da, wie sie da auf die Idee kam, das Label Komödie rauszuziehen.
Also man kann das jetzt ein bisschen hören vielleicht, aber man kann es ja nicht sehen. Wir stehen alle da, als hätten wir uns mit einem Brett ganz heftig vor den Kopf geschlagen. Also ich hatte erstmal einen sehr guten Einstieg in den Film, weil der ist optisch ganz, ganz eigenartig und aber auch ganz toll gemacht. Das ist so, als wäre man in einem Kunstwerk, nein, in irgendwie szenisch bewegten oder begehbaren Gemälde jeweils bei jeder Szene und als wäre das aber von Dykes oder von Sova gemalt worden. Also die Figuren blass, die sind dann auch blass geschminkt und das ist so alles so ein 50er Jahre Spießer-Albtraum von den Farben, von den Kulissen und ich hatte so in den ersten paar Szenen eine diebische Freude dran, immer hinten aus den Fenstern rauszuschauen und zu sehen, was allein diese Herzinfarkt-Szene, das kann man sagen, ohne zu spoilern, gibt auch mal zwischendurch einen Herzinfarkt, dass dann auch noch der Schnee hinten dann rieselt und das sind so wunderbare Details und am Anfang fand ich den absurden Humor total großartig und dann wurde der aber, fand ich, immer schwärzer und deprimierender. Oder sehe ich das falsch?
Was für ein Humor?
Okay.
Also ich musste auch an Bilder denken und ich wünschte, sie wären so weise gewesen, wie Michael Sova es zu zeichnen und dann könnte man das einmal angucken und umblättern und müsste da nicht gefühlt 4 Stunden drin verbringen.
Also Humor schon, aber es war sehr, sehr zynisch, sehr, sehr schwarzhumorisch, wenn man überhaupt das Wort Humor verwenden will. Sehr gemäldeartig auf jeden Fall. Also es ist sicherlich der entfärbteste Farbfilm, den ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Der unterbietet quasi von der Farbgebung noch Enemy und der war schon sehr in die Sepia-Richtung. Das war schon Sepia-Overkill.
Ist auch ungefähr so vergnüglich wie Enemy.
Ja, richtig. Ich kann nicht wirklich behaupten, ihn kapiert zu haben. Ich habe einige Sachen mir raus. Ich habe es dann irgendwann als Episodenfilm betrachtet, die irgendwie ineinander greifen. Manchmal kapiert man so ein bisschen was, manchmal kapiert man es nicht. Und das kann man dann so von der Anordnung her für handwerklich gelungen halten. Aber ich kann nicht wirklich behaupten, in dem Film einen roten oder auch nur grauen Faden gefunden zu haben.
Ich habe es so ein bisschen gefühlt als skandinavische Antwort auf Kafka.
Oder David Lynch als Finne. Ne, das, weil ich habe in den letzten Jahren habe ich immer wieder mal versucht, so diese extrem hochgelobten skandinavischen, ja, Gänsefüßchen oben, Komödien, Gänsefüßchen oben zu sehen. Und ich bin fast jedes Mal gescheitert, weil es ist eine spezielle Art von Humor und ich glaube, da funktioniert für mich die Übersetzung in meine Sehgewohnheiten absolut nicht. Dieses Lakonische kann ich nicht auf der Gesamtlänge ertragen. Das geht mal eine Minute lang oder es geht mal 2 Minuten lang, aber es geht nicht, was weiß ich, ein paar 90 Minuten lang. Das ist wie ein einziger Witz, der in 90 Minuten in Largo erzählt wird und der dann natürlich nicht mehr lustig wird.
Das ist, glaube ich, genau das Problem. Am Anfang dachte ich so, boah, das ist ja Lars von Trier und Helge Schneider in einem Film, aber schöner. Schöner gestaltet, unglaublich. Und die ersten 10 Minuten dachte ich, 10 Punkte, ganz, ganz, ganz großartig. Und dann hat der Film angefangen, mir die 10 Punkte ganz langsam auszutreiben.
Die sind so wegerodiert, ne?
Ja, also absurd kann auch wehtun, wenn es dann immer weiterläuft. Und da gab es noch so einen Zwischenhoch, das war spätestens dann als völlig absurd. Man kommt sich vor, wie Monty Python von innen nach außen gestülpt. Monty Python nicht zum Lachen. Wenn dann plötzlich Karl der XII. Aus dem 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ich glaube eher 18. Jahrhundert, dann in diese mehr oder weniger Gegenwartskneipe mit seinen Pferden geritten kommt. Ja, ist irgendwie fantastisch inszeniert. Ein Höhepunkt der Absurdität. Aber es wird dann immer schmerzhafter. Und ich konnte immer weniger verstehen, warum sitze ich hier? Warum passiert das da auf der Leinwand?
Also ich hatte am meisten Probleme mit dem Tempo oder der völligen Abwesenheit von Tempo. wie ich vorhin sagte, wenn man so dieses, die Inszenierung und das Bild an sich und die Idee quasi anguckt und vielleicht denkt, oh, wie abgespaced oder wie vielleicht auch lustig oder weiß ich nicht, auf jeden Fall sehr gut komponiert, sehr aufwendig gestaltet und so. Aber dann da eine halbe Stunde drin verweilen zu müssen und repetitive Dialoge.
Also wir können uns darauf einigen, dass sie sich wiederholen.
Ja. Ja.
Kannst du es nochmal sagen? Ja.
Ja, also man wünscht sich dann zwischendurch, dass man vielleicht doch ganz müde wäre und einfach mal ein halbes Stündchen einschläft. Und wenn man das nicht ist, dann ist es schwierig.
Ich glaube, ich habe bestimmt das ein oder andere verschlafen. Aber es gibt so mittellange Filme. Ich habe das hier bei Films zum Beispiel, gab es ja eine Festivalreihe mit mittellangen Filmen, die so 40, 50, 60 Minuten waren. Und das wäre vielleicht auch eine Zeit für den Film gewesen, dass er praktisch so die Kurve gekriegt hätte und vorbei gewesen wäre, bevor es anfängt, einen völlig, völlig kirre zu machen. Aber vielleicht ist das, dann hätte er vielleicht die Schmerzgrenze nicht erreicht, die den Machern vorgeschwebt haben.
Ich weiß nicht, ich habe gerade überlegt, was du sagtest, dass es bei dir nicht funktioniert mit diesem nordischen. Also ich denke, es gibt schon Arten, in denen es funktioniert, aber ich würde denken, dass es welche sind, die Tempowechsel beinhalten. Also wo einfach dann diese mal so Momente gibt, wo es völlig langsam ist, wo auch dieses skandinavische Klischee von einer sagt nichts oder grunzt einmal und gibt damit einen Kommentar und es ist wahnsinnig langsam und es passiert nichts und trotzdem lustig, schon funktioniert. Aber wenn es dann auch Szenen gibt, in denen ein anderes Tempo wieder dazwischen ist.
Er war zu konsequent dran, nicht, meinst du?
Ich glaube, ich habe in letzter Zeit irgendwie in so ein Tempo-Thema, ja, wann ist was gerafft oder nicht gerafft, hatten wir irgendwie bei Serena neulich auch. Ich finde auch, es gibt hier ein durchgehend durchgezogenes Tempo, was mich total genervt hat, dass das Tempo gleichartig durchgezogen war.
Ernsthaft, fandest du nicht, dass die Szenen mit dem König und den Pferden zum Beispiel ein ganz anderes Tempo hatten, als die Szenen mit den beiden Männern, mit unseren Scherzartikelverkäufern im Zimmer? Zum Beispiel?
Nein.
Nee. Ich glaube, das liegt daran, wenn ich mal vermuten darf, an dieser bewusst gestellten Sprechweise. Die haben ja alle gesprochen und ich glaube nicht, dass es irgendwie einfach eine Eigenwilligkeit der Synchronisation war. Die haben ja alle betont so gesprochen wie Amateurdarsteller. Und das aber in jeder Szene ganz konsequent. Man hat sie ja quasi ablesen hören. Und das hätte, also ich glaube, wenn man diese Szenen jetzt mit Karl XII. In dieser Kneipe und die Szenen, wo die beiden Vertreter unterwegs sind, wenn man die stimmlich ein bisschen akzentuiert hätte, dann hätte es vielleicht ein bisschen Unterschied gemacht. Aber das war für mich so das Element, was so am meisten eigentlich die Geschwindigkeit rausgenommen hat.
Ich glaube, das hätte es nicht rausgerissen. Wir müssen jetzt mal, glaube ich, spoilern.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Weil am Ende bietet der Film noch eine andere Perspektive. Es kommen dann noch ein paar Szenen, in denen es dann richtig schwarz wird. Ja. In denen dann ein Affe in einer Versuchsanordnung mit Elektroschocks gequält wird und dieses Kapitel ist überschrieben mit dem schönen Begriff Homo sapiens. Und nachdem wir das dann verdauen oder ertragen mussten, ja, die Schreie des Äffchens, wenn es dann unter Strom gesetzt wird, und denken, oh, jetzt kommt Gott sei Dank eine neue Szene, dann sehen wir, wie Negersklaven in eine große Steampunk-artige Trompetenröhre reingetrieben werden und offensichtlich zur Belustigung von irgendwelchen reichen alten Leuten dann da auf großer Flamme gar gekocht werden. Und das gibt dann ein perverses Konzert, wenn sich anfängt, diese Trommel zu bewegen. Das ist total grausam, das ist total sadistisch. Das hat mir dann aber den Gnadenschuss in dem Film gegeben. Da war für mich dann tatsächlich Feierabend.
Ich war bei Karl XII. Schon raus, weil so überinszenierte Theater Skurrilität oder so Symbolismen, bei denen ich an der Station vorher schon ausgestiegen bin, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Also das war ja irgendwie so von der Art und Weise so, ja, so ein bisschen warten auf Godot, ne? Ich trete auf, trete vor, spreche bedeutungsvoll einen Satz, trete wieder zurück, mache eine bedeutungsvolle Handbewegung und verlasse die Bühne in dem sicheren Bewusstsein, etwas getan zu haben. Und das 90 Minuten lang hintereinander, also bei solchen Stücken bin ich im Theater wie im Film draußen. Und ich habe eine Abneigung gegen Filme, die wie Theaterstücke inszeniert sind. Das klappt für mich nur ganz selten. Das haben wir bei dem Serena in etwas abgemilderter Version gehabt. Und als konsequent durchgezogenes Stilmittel finde ich es im Film einfach unglaublich ermüdend.
Vielleicht ist es gar kein Film. Vielleicht ist es eine Versuchsanordnung, die rausfinden soll, wie viel Skurrilität und Absurdität wir ertragen, langsam steigernd von innovativ und lustig bis immer grausamer werdend. Und dann ist der persönliche Punkt, den man festmachen kann, an dem man aussteigt. Du bist ausgestiegen beim König, ich bin ausgestiegen beim Äffchen. Wo bist du ausgestiegen?
Ich glaube, das kann ich nicht mehr so festmachen. Es tut mir leid, ich habe den Punkt den nicht so bewusst erlebt. Ich bin so allgemein.
Hast du keinen Buzzer gekriegt, auf
den Mann? Ich bin so allgemein hinübergedämmert. Also, ich glaube, man muss es irgendwie schon anders aufziehen. Also, bewundernswert, diese Inszenierung und so. Ich musste zwischendurch auch dran denken: gut, Peter Greenaway in Drawing by Numbers inszeniert auch komplette Kunstwerke, aber er versteht es dann so zu verbinden, dass man irgendwie dranbleiben kann. Ja, also.
Er hat eine Spirale, er hat eine richtige Dramaturgie drin, eher.
Ja, natürlich, da sind ganz viele Prinzipien und diese Zahlen runterzählen und sowas. Das ist natürlich, es ist völlig andere Anhäufung von Esprit, die da drin ist, die hier ich nicht entdecken konnte. Gut, es ist eine andere Baustelle, eine anderes Land, andere Art von Humor und so weiter, ja.
Vielleicht hätte ich es auch lieber als Webserie gesehen, wo ich so, je nachdem, wie viel Lust ich habe, 12 oder 14 Folgen, wie viel sind es denn? Moment, hier steht es irgendwo. Wie viel Szenen es sind?
39.
Ja, 39 verschiedene Episoden. Und das wäre mir vielleicht angenehmer gewesen. Ich meine, ich habe den Film ausgesucht, weil Alex Matzkeit einen Tweet geschrieben hat, der so verstanden werden kann, als sei es eine Empfehlung. vielleicht hat er das gar nicht so gemeint oder vielleicht doch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht.
So viel Zwischenzeiligkeit in einem Tweet.
Er hat noch nicht mal alle 140 Zeichen ausgenutzt. Also auf jeden Fall weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den Film empfehlen soll. Also das ist ja kein schlechter Film. Das ist ja nur ein Film, der so eigenartig ist, dass man irgendwann den Kontakt zu dem Film verliert. Also nicht jeder wahrscheinlich. Aber die Dame, die uns vor dem Podcast angesprochen hat, sagte, jede Szene wie ein röhrender Hirsch. Und sie war ganz offensichtlich ziemlich konsterniert, niedergeschlagen, verwirrt und wirkt auch leicht deprimiert.
Ja, ich meine, hier ich habe mich ja die ganze Zeit, eben wenn wir hier vor dem Filmplakat stehen, gewundert, der hat ja sehr enthusiastische Lobeshymnen anscheinend an der einen und anderen Stelle und auch den einen und anderen Preis eingeheimst. Und hier steht auch, dass er offensichtlich sehr viele Bildzitate, die ich wahrscheinlich wieder nur zur Hälfte kapiert habe, eingebaut hat. Insofern kann ich diese Assoziation schon verstehen. Und röhrender Hirsch ist jetzt natürlich eine Bildassoziation, die unser eins nicht so liebt und mit einer gewissen Tristesse auch verknüpft. Ne? Jeder war als Kind mit seinem Opa in dieser einen Kneipe, wo dieser röhrende Hirsch irgendwo in der Ecke mit Patina von 40 Jahren Zigarrenrauch klebt. Und genau diese Tristesse hat ja dieser Film und inszeniert sie und überinszeniert sie. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr schmalen Einflugwinkel haben, um das wirklich als Komödie zu sehen. Ich glaube, man kann es, aber ich kann es nicht.
Ich finde es halt immer problematisch, wenn man sagt, okay, ich finde das Konzept ist geil und ich bewundere das auch, was man da sagen würde, aber es funktioniert trotzdem, ich kann es nicht konsumieren, sage ich mal, ja. Und dabei, ja, es ist eine Suche und ich achte das und sage, ja, super, wenn jemand solche Dinge ausprobiert, aber trotzdem kann ich leider nichts damit anfangen.
ist ja für mich auch so ein bisschen das Problem mit Boyhood gewesen, dass ich da auf die Knie gegangen bin vor diesem Konzept und vor dieser Idee und vor der Geduld, das zu machen. Aber trotzdem kann mich das nicht drüber hinwegtäuschen, dass der junge Mann leider überhaupt nicht spielen kann und den ganzen Film versaut hat. Aber trotzdem hat er ja Golden Globes bekommen, bis der Arzt kommt, und er wird auch seine Oscars holen wahrscheinlich. Egal. Ja, also wir treten jetzt nicht in den Roy Anderson Fanclub ein und überlegen mal, wen wir kennen, der einen so schrägen Humor hat, dass er da begeistert sein könnte.
Es ist halt wieder nicht so weit gedreht wie Being John Malkovich oder sowas, was ja auch so eine, mit diesen Zwischendecken, wo man sich komisch zwischen Aktenschränken bewegt und so weiter.
Aber da gibt es auch eine geschlossene Geschichte. Da gibt es auch Motive, die man nachvollziehen kann. Der Puppenspieler, der dann seine persönlichen Karriere dann entsprechend vorantreiben will. Das sind alles Dinge, die ich nachvollziehen kann. Ganz viel von dem, was ich hier an Szenen gesehen habe, gucke ich von außen drauf. Da bin ich nicht drin und vollziehe es nach.
Also ich glaube, ich bleibe dabei. Bitte die Stills in ein Bilderbuch packen und dann passt.
Ja, es ist ein gut gemachter Nicht-Film, der besser Nicht-Film geworden wäre vielleicht.
Bilderserie, ja. Webserie, was auch immer.
Ja, der Versuch ist immer statthaft, ja. Also warum nicht?
Ist auch nicht das erste Mal, dass er sowas gemacht hat. Also er hat ja schon Songs from the Second Floor gemacht, und vielleicht hätte man einen Blick auf den Vorfilm sozusagen werfen sollen. Dann wäre man vielleicht auch ein bisschen, hätte man sich auf diesen Einflugwinkel vorbereiten können. Wollen wir dem überhaupt Punkte geben? Ich fühle mich irgendwie außerstande, einem so, weiß nicht, metaartigen Film Punkte geben zu können.
Schwierig. Also ich müsste ihm, wenn dann, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen Punkte geben, weil persönliches Gefallen und handwerkliche Qualität und unterstellte Ambitionen, das sind jetzt hier in dem Fall, geht das jetzt relativ weit auseinander. Also an persönlichem Guckvergnügen bin ich nach 2 Minuten draußen gewesen. Also insofern würde ich mich auf unserer klassischen Skala von 0 bis 10 da irgendwo bei einer 1 bewegen. Qualitativ und unterstellte Ambition, ja, wie gesagt, auf einer theoretischen Ebene kann ich da sagen, okay, er hat einige Sachen filmhandwerklich sehr richtig gemacht, er hat einige sehr gute Ideen gehabt, aber um jetzt mich dazu zu bewegen, den Film irgendjemandem zu empfehlen, reicht das nicht ansatzweise.
Ich glaube, ich nehme dein Angebot an, keine Punkte zu vergeben.
Ich bin ja alleine, Menno.
Da ich allein schon bei der Frage, ist er empfehlenswert oder nicht, mit einem entschiedenen Jein oder vielleicht antworten müsste, nehme ich ihn für mich auch aus der Wertung raus. Vielen Dank. Jo. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons, und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.